Sie ist die bedeutendste Reform vom Krankenversicherungsgesetz seit vielen Jahren und soll die Finanzierung von Gesundheitsleistungen in der Schweiz vereinheitlichen. Die einheitliche Finanzierung von stationären und ambulanten Behandlungen, kurz EFAS. Die Reform betrifft uns alle, ob im Spital, in der Arztpraxis oder im Pflegebereich. Im Moment ist es so, dass sich Kantone und Krankenversicherer die Kosten nach verschiedenen Verteilschlüsseln teilen. Wenn eine Behandlung stationär ist, dann tut sich auch der Kanton beteiligen. Aus dem Grund wird in der Schweiz tendenziell zu viel stationär und damit auch teurer behandelt. Mit einer einheitlichen Finanzierung, so wie das die EFAS-Reform will, sollen die drei Finanzierungssysteme, also stationär, ambulant und Pflege, durch ein System ersetzt werden. Die Krankenversicherer und Kantone sollen nach dem gleichen Verteilschlüssel alle anfallenden Leistungen zusammen finanzieren. Egal, ob sie stationär oder ambulant sind. Ob das passieren wird, das haben wir, also das Stimmvolk, in der Hand. Wir entscheiden am 24. November 2024 darüber, ob die EFAS-Reform in Kraft treten wird oder nicht. Das klingt ja jetzt alles gut und schön, es ist allerdings nicht so einfach. Es ist ein anspruchsvolles Thema, es gibt Pro und Kontrast. Und wir versuchen, da ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. In der nächsten halben Stunde wollen wir euch die wichtigsten Argumente für oder eben gegen die einheitliche Finanzierung aufzeigen. Dafür habe ich zwei Gäste hier bei mir im Studio, die tief in diesem Thema zuhause sind und sie haben beide einen ganz unterschiedlichen Blickwinkel. Natascha Weiss ist Generalsekretärin vom VPOD, das ist Gewerkschaft im Service Public, auch bekannt als der Schweizerische Verband vom Personal der öffentlichen Dienst. Hallo Natascha.
Hallo Nadja.
Du empfiehlst ein Nein an der Urne.
Genau.
Ebenfalls bei mir im Studio ist der Daniel Roscha. Er ist Departementsleiter Leistungen und Medizin bei der Swica. Er sagt Ja zu den EFAS. Hoi Daniel.
Hoi Nadja.
Unsere Gesundheitsministerin Elisabeth Baumschneider sagt dazu Folgendes.
Das heutige Finanzierungsmodell bremst die Verlagerung vom stationären in den ambulanten Bereich. Dabei wollen wir mehr ambulante Behandlungen. Denn sie sind medizinisch häufig sinnvoller und sie sind meist kostengünstiger als stationäre Behandlungen.
Natascha, wenn ich jetzt das alles so höre, warum ist eurer Meinung nach die einheitliche Finanzierung die Falschlösung für das Problem?
Also wir sind nicht einverstanden mit dieser Reform und wir sind vor allem nicht einverstanden, weil aus unserer Sicht du hast vorher gesagt, es sind drei Player, die finanzieren und zwei Akteure, also Kantone, wie auch Krankenversicherer, die wir ja heute diskutieren, suchen beide Wege, wie sie sich den Kosten können entledigen können. Und unsere Einschätzung von dieser Reform ist, dass die das nachher dann, also der Teil der Kosten, die beiden anderen nicht mehr zahlen wollen, dass der zunehmend wird auf Prämien schlagen und auch auf Selbstbehalt.
Daniel, warum findest du, wäre EFAS die richtige Lösung?
Also im Grundsatz glaube ich, dass EFAS tatsächlich die Ambulantisierung fördert. Ich glaube auch, dass sie für die integrierte Versorgung förderlich ist.
Inwiefern meinst du, dass die ambulanten Behandlungen gefördert werden? Wie würde das passieren?
Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass die Ambulantisierung schon automatisch passiert. Die kommt aus dem medizinischen Fortschritt, die kommt aus besseren Medikamenten und so weiter und so fort. Die Ambulantisierung führt aber aktuell dazu, dass der Prämienzahler im Vergleich zum Steuerzahler stärker belastet wird. Und darum haben wir im Vergleich zu unseren Nachbarländern oder anderen Ländern mit einem guten Gesundheitswesen eher eine tiefere Ambulantisierungsquote. Und von dort her glaube ich auch nicht, dass der Versicherer oder der Kanton versuchen, Kosten auf den anderen abzuwälzen, sondern die medizinische Entwicklung Richtung Ambulantisierung beispielsweise, wo ja sinnvoll ist, die soll nicht der eine B und der andere entlasten, also nicht der Prämienzahler B und der Steuerzahler entlasten, sondern soll für beide mit den gleichen Kosten verteilt werden, damit kein Anreizsystem im Hintergrund im Weg ist, um eine ideale Versorgung zu unterstützen.
Vielleicht einfach grundsätzlich zur Ambulantisierung, oder? Wir vertreten da eigentlich die Ansicht, dass ob jemand ambulant oder stationär behandelt wird, das soll ein Arzt oder eine Ärztin entscheiden aufgrund von medizinischen Kriterien. Und dann hast du das ja richtig gesagt, das ist ein Prozess, der ja auch schon angefangen hat. Und es ist ein Prozess auch, wo heute teilweise auch politisch gesteuert ist. Also es gibt Eingriffslisten, oder, wo die Kantone erlassen, die sagen, die und die Eingriffe wollen wir, dass sie ambulant durchgeführt werden. Dem steht überhaupt nichts im Weg, diesen Prozess weiterzumachen. Ein zweiter Punkt Ich bin nicht ganz einverstanden mit der Analyse, dass die Ambulantisierung der Kostentreiber ist von den ambulanten Kosten. Also das ist nicht wirklich beleidigt, sondern die ambulanten Kosten steigen vor allem auch bei dem Bereich, wo der Spezialisten, von der Fachärzte, die sehr frei auch können abrechnen mit der Krankenkasse. Und der dritte Punkt, das ist das ein bisschen mit dem Anreiz, wo wir auch in Zweifel ziehen, ist, ein Spital heute reagiert oder sollte eigentlich nicht darauf reagieren, wer eine Leistung zahlt. Und das ist ja das, was mit EFAS sich ändert. Also der Ort der Finanzierung ändert sich. Aber Tarife, ob sie kostendeckend sind oder nicht, welche Tarife, also wo das Spital kann Gewinn machen, das liegt ja auch ein bisschen darauf an, wie die Tarifstruktur ausgestaltet ist. Und das ändert sich mit EFAS nicht. Also ich würde da ein bisschen in Zweifel ziehen, dass das grosse Versprechen von EFAS stärkte Ambulantisierung, dass das einzig und allein an dieser Vorlage liegt.
Nein, das liegt da nicht einzig und allein an dieser Vorlage, das ist richtig. Also ich versuche mal, gerade drei Themen gewesen, ich versuche mal, die in der Reihenfolge aufzunehmen. Also auf der einen Seite ist es tatsächlich so, dass Tarife matchentscheidend sind, ob etwas angewendet wird oder nicht. Aber man muss schon sehen, dass man im Vergleich zu anderen Ländern mit unterschiedlichsten Versicherungssystemen sehr tiefe Ambulantisierungsquoten haben. Und das hat schon auch mit den finanziellen Anreizen zu tun. Die Liste, die ist von den Kantonen natürlich aus der Überlegung ins Spiel gebracht worden, ihre steuerfinanzierten Anteile zu reduzieren und die prämienfinanzierten Anteile zu erhöhen. Und dann ist das Zweite noch gewesen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, die ambulanten Kosten steigen weiter. Da bin ich völlig bei dir. Frage ist, wer sie finanziert. Finanziert sie nur den Prämienzahler oder finanziert sie den Prämien- und den Steuerzahler? In den vergangenen Jahren haben wir erlebt, weil die ambulanten Kosten stärker steigen wie die stationären, dass die Belastung vom Prämienzahler am Gesamtsystem stärker gestiegen ist. Und da geht es darum, dass die Kosten, also das Wachstum super verteilt werden, weil die Ambulantisierung wird weiter vorantrieben, es wird stärker wachsen wie die stationären Kosten und von dort her gehen wir davon aus, das ist eigentlich sozial verträglicher, wenn man hingeht und sagt, man tut den Steuerzahler gleich belasten wie den Prämienzahler.
Das teilen wir natürlich in der langen Frist nicht die Einschätzung, weil es gibt ja dann noch den zweiten Einbezug von der Langzeitpflege, also die Pflegeheim und Spitex, wo ja Kantone erst in dem Moment eigentlich einverstanden gewesen sind mit dieser Reform, wo man gesagt hat, Kantone haben die Möglichkeit, sich von diesen Kosten dann zu entlasten. Und darum, was vielleicht Prämie anbelangt, also einfach bei der Umsetzung von EFAS, das ist wichtig, das weiss man, das sind auch Zahlen vom Bund. In 17 Deutschschweizer Kantonen einfach auf einen Schlag steigen die Prämien. Das ist mal Fakt, einfach aufgrund vom neuen Finanzierungsschlüssel. Und dann gibt's unterschiedliche Einschätzungen, wie sich das langfristig entwickelt.
Aber kurzfristig, sagst du, werden die Prämien steigen?
Also einfach der Übergangseffekt in 17 Kantonen, in den Deutschschweizer Kantonen wird nach oben gehen, ja.
Ja. Was sagst denn du jetzt, Daniel, wenn es die EFAS angenommen wird, was passiert konkret? Was ist kurzfristig oder gerade das Erste, was so für uns Prämienzahler?
Ich gehe nicht davon aus, dass die Prämien steigen, weil das Niveau 16-19 ist jetzt für die Umwandlung von diesen Sätzen 27-73 ist angewendet worden, zwischenzeitlich durch die laufende Ambulantisierung sind wir aber bis Ende 27 weiter. Ich gehe davon aus, das wird neutral für Steuerzahler und es wird neutral für Prämienzahler. Die Frage ist, was nachher passiert. Und du hast richtig gesagt, dass die Herausforderungen der Langzeitpflege, die sind noch nicht gelöst und da werden Kosten auf uns zukommen. Das ist aber auch okay. Also wir werden älter, wir dürfen länger leben, wir haben eine bessere Gesundheitsversorgung. Und die Kosten sind aber im Vergleich zum ambulanten Sektor wesentlich kleiner, ich glaube etwa einem Viertel, wesentlich kleiner. Das würde bedeuten, wenn das müsste eine negative Auswirkung haben, dann müsste der Pflegebereich massiv viel stärker wachsen wie der ambulante Bereich, was unheimlich unwahrscheinlich ist. Und von dort her glaube ich, es wird dazu führen, dass der Kanton oder der Steuerzahler sich nicht immer mehr zur Finanzierung aus dem Gesundheitswesen rausnimmt, dass es stabiler wird und dass die heutige Situation wo für viele Prämienzahler auch unverständlich ist. Prämie wächst stärker wie Gesundheitskosten. Die können wir aus dem, mit dieser Reform können wir die, beenden.
Ich hätte da noch eine Stimme aus der Politik. Der David Roth, der Vizepräsident der SP Schweiz, er steht der EFAS nicht positiv gegenüber und er sagt Folgendes.
Man integriert hier bei EFAS den am stärksten wachsenden Bereich in die Prämienfinanzierung hinein. Und man muss nicht Mathematiker oder Gesundheitsexperte sein, um zu sehen, dass wenn man das teuerste und am schnellsten wachsende in die Prämie integriert, dass dann die Prämien massiv steigen werden. Und zwar mehr, als sie es ohnehin schon tun.
Das ist ja schon das, was uns ja allen eben so auf dem Magen liegt, oder? Die steigenden Prämien. Jetzt eben, man gehört jetzt so ein bisschen beides. Und wenn man jetzt hier die Abstimmungsvorlage vor sich hat, die einen sagen das, die anderen sagen das andere. Also, was stimmt dann jetzt? Was kann man sich dann festheben? Also, wir, die dann abstimmen.
Also ich glaube, was man muss sagen, oder Prognosen auf lange Frist sind immer sehr ungenau, vor allem in diesem Bereich. Also ich meine, heute hat ja das Bundesamt für Gesundheit ist teilweise nicht in der Lage, den Anstieg für das nächste Jahr sehr genau vorauszusagen. Aber unsere Bedenken mit dem Block von der Langzeitpflege sind eigentlich doppelt. Oder einerseits das Prämienwachstum, das haben wir gesagt, das ist das, was David Roth jetzt gesagt hat. Das ist auch der Bereich, wo in den letzten 12 Jahren am stärksten gewachsen sind. Wir kennen die demografischen Herausforderungen, wir kennen die Alterung in der Schweiz. Wir alle werden irgendwann in Zukunft Pflege brauchen, Betreuung, gute Pflege, gute Betreuung. Sie soll zugänglich sein. Für das muss der Bereich gut finanziert werden. Und wir sind eine Gewerkschaft, oder uns interessiert natürlich in diesem Bereich auch das Personal. Und wir haben, das ist noch nicht so lange her, 3 Jahre jetzt, glaube ich, haben wir abgestimmt über die Pflegeinitiative, wo eigentlich im Gesundheitspersonal versprochen worden ist, dass sich die Arbeitsbedingungen sollen verbessern in diesem Bereich. Und die Arbeitsbedingungen verbessern sich, wenn man das besser finanziert. Und wenn das natürlich auf dem Teil ist, wo dann auch wieder stärker Prämien belastet, dann befürchten wir, dass dort der Kostendruck wird steigen, dass die Behandlungsqualität wird leiden, oder? Wenn die Arbeitsbedingungen nicht gut sind, dann findet man keine Leute, oder die Leute arbeiten unter sehr grossem Druck, unter grösserem Druck, als sie heute schon arbeiten. Und das ist ein Teil, wo wir vermeiden wollen. Dann vielleicht ein zweiter Punkt, wenn ich gerade noch schnell darf. 2011 ist die neue Pflegefinanzierung in Kraft getreten. Und damals hat man ein sozialpolitisches Ziel gehabt, zwar, also unseres Erachtens ein sehr wichtiges Ziel. Man hat nämlich mit dieser Restfinanzierung, die Kantone heute haben, genau das vermeiden, was man jetzt rückgängig macht mit EFAS. Man hat gesagt, wir wollen Demografie und die demografische Entwicklung nicht am Prämienzahler auferlegen. Und man hat die Leute dort wollen schützen, auch mit dieser Festschreibung oder vom Selbstbehalt im Gesetz. Und den Teil hat man jetzt rausgestrichen. Also aus unserer Sicht nimmt man den Schutz, den die Bevölkerung heute gehabt hat. Einerseits, dass eben die Prämien nicht steigen über Demografie und andererseits auch, dass ihr Selbstbehalt nicht steigt. Weil das ist das Erste, was wird passieren, wenn der Kostendruck zunimmt. Den nimmt man weg. Und das finden wir nicht richtig in einer Zeit, wo sowieso Prämien hoch sind und die Bevölkerung eben über die Kaufkraft sehr stark belastet ist.
Die Pflegeinitiative ist angenommen worden und die wird von EFAS nach meinem Verständnis nicht tangiert. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Wir brauchen Arbeitsbedingungen in dem Bereich, wo es für kommende Generationen spannend macht, dort zu arbeiten. Da sind wir uns total einig. Und das Zweite ist, Krux liegt drin, glaubt man, dass das Prämien dämpfend oder Prämie belastend ist. Die Argumentation vorne, die wir gehört haben vom Herrn
Roth,
genau, die ist richtig. Nur hat er die falsche Volumen genommen. Die ambulanten Leistungen machen heute 23 Milliarden aus und die wachsen stark. Pflegeleistungen machen 6 Milliarden aus und die wachsen auch stark. Und jetzt werden die Kosten derart verteilt, dass der Steuer- und der Prämienzahler gleich partizipieren an deren Entwicklung. Übrigens zahlt der Krankenversicherer heute schon etwas an Pflegeleistungen. Der Teil, wo der Krankenversicherer heute allein finanziert, also der Prämienzahler, Krankenversicherer ist ja noch, macht ja noch die Risikogemeinschaft, der wächst heute stärker. Auch volumenmässig. Und von dort her, rein mathematisch, müsste theoretisch das eher prämiendämpfend wirken. Es ist nicht davon auszugehen, dass heute Pflegeleistungen so stark wachsen, dass sie ein 4-mal grösseres Volumen könnten überholen. Ich glaube auch übrigens im Pflegebereich ist das Geld am Schluss das kleinste Problem. Wir werden uns müssen die Frage stellen, wie wir die Dienstleistungen erbringen, weil gar nicht genügend Menschen da sind, die die Pflegeleistungen heute können erbringen. Also das sind ganz andere Herausforderungen auch noch da.
Aber eben die Kostenentwicklungen sind ja eigentlich alles ein bisschen Vermutungen, oder? Man kann es wie nicht richtig belegen.
Da glaube ich nicht. Also wenn 23 Millionen stark steigen und 6 Millionen stark steigen und bei den 23 Millionen wird man entlastet und bei den 6 Millionen wird man belastet, dann ist das in der Summe wird das weniger.
Nein, also eben, wie gesagt, es ist der Bereich, wo am stärksten gewachsen ist in der Vergangenheit. Es ist der Bereich, wo einfach demografisch eine riesige Herausforderung ist. Oder die Leute werden älter. Wir werden die Pflege brauchen, wir werden die Pflegeheime brauchen und wir sind nicht bereit, dort einfach auch eine Blackbox zu integrieren, wo am Schluss der Bevölkerung dann zusätzlich auf die Tasche schlagen. Und aus sozialpolitischer Sicht, also das muss ich schon sagen, Befürworter verkaufen jetzt die Reform, als ob sie das Prämienproblem lösen würde. Und da, also erstens gibt es Zahlen vom Bund, die sagen, eben, es kommt darauf an, schätzt man ein, ist es kostendämpfend oder nicht. Aber Fakt ist, man geht davon aus, 2030 mit EFAS steigen die Prämien um 43%. Also die Reform, meinetwegen, sie ändert gewisse Sachen, aber sie löst das Prämienproblem nicht. Das kann man, glaube ich, festhalten. Und das Zweite ist schon, also ich würde schon ein bisschen skeptisch, oder, wenn man jeglichen sozialpolitischen Schutz, den man gehabt hat im Gesetz, rausstreicht. Also zum Beispiel die Erhöhung, also überall dort, wo man Möglichkeit gehabt hat, die Bevölkerung zusätzlich zu belasten, indem dass man einerseits den Deckel aufgehoben hat im Gesetz, was die Selbstkosten bei der Pflege anbelangt. Ich meine, man hätte das auch können drin lassen. Die Übergangsfrist von 4 Jahren, die gilt. Und nachher ist der Weg frei, um die Kosten zu erhöhen. Und ich meine, ihr seid gut vernetzt, ihr habt gute Lobbyorganisationen in Bern und dort gehen wir einfach davon aus, dass die am Schluss dann einschauen, sind die mit der schlechtesten Lobby und das sind nicht Kantone und nicht Krankenversicherer, sondern Gesamtbevölkerung. Und ein zweiter, also dort, wo ja die Selbstkosten aussteigen, das ist zum Beispiel bei den stationären Behandlungen, oder? Es ist gesagt worden am Anfang, heute ist 45% die Aufteilung. Man zahlt heute nur Selbstkosten oder Selbstbehalt auf dem Teil, wo die Krankenversicherer finanzieren. Das weiss ich eben noch, weil ich habe mal auf einer Krankenkasse geschafft. Ich habe nämlich die Rechnungen austaxiert.
Okay.
Weiss es immer noch. Und dort hat man jetzt gesagt, mit EFAS muss man 100% finanzieren. Und auch da hätte man ja die Möglichkeit gehabt. Und ich hätte können sagen, gut, dann machen wir zumindest den Schlüssel, den man sonst bei der Finanzierung auch anwendet. Also das sind für uns schon auch Indizien, dass es eben nicht so stark darum jetzt geht, die Bevölkerung letztlich zu entlasten, sondern überall auch den Hebel so zu setzen, dass, wenn es nötig ist, zusätzlich man kann belasten.
Du nimmst Luft, genau.
Also wir sind uns bei vielem einig.
Nicht sicher, aber ja.
Es gibt jetzt, die Selbstbeteiligung ist jetzt auf 4 Jahre festgelegt worden vom Bundesrat und dann muss sie wieder festgelegt werden. Es gibt natürlich auch Teuerung und Ähnliches und ich gehe davon aus, dass im politischen Prozess die Festlegung dann auch thematisiert wird. Und auf der anderen Seite ist es auch richtig, das Kostenproblem lösen wir mit EFAS nicht. Aber wir schaffen Grundvoraussetzungen, beispielsweise in der integrierten Versorgung, beispielsweise in der Ambulantisierung, um verbesserte Versorgungsprozesse können zu etablieren, die heute einfach durch die Fehlerei noch, weil man nicht alignierte Interessen hat bei den Kostenträgern, einfach noch teilweise blockiert sind. Und von dort her glaube ich, dass EFAS prämiendämpfend wirkt in der Entwicklung. Es muss aber noch mehr passieren, wenn wir die Kostenentwicklung in den Griff bekommen. Da bin ich völlig bei dir.
Also du denkst, es ist jetzt einfach mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber noch nicht ganz die Lösung.
Ich gehe davon aus, dass zuerst mal alignierte Interessen geschaffen werden müssten, damit wir die kommenden Entwicklungen, die teilweise ja schon abzeichnen, also die Ambulantisierung passiert einfach auf tiefem Niveau, integrierte Versorgungsansätze, die passieren zwischen Kantonen, Versicherer, Leistungserbringer, aber einfach noch mit angezogener Handbremse. Und ich glaube, dass EFAS dazu führt, dass die Handbremse gelöst werden
kann. Du hast vorher so ein bisschen Versorgungsqualität noch so ein bisschen angesprochen. Inwiefern würde die jetzt verbessert werden mit der EFAS?
Heute ist schon noch ein starkes Silo-Denken auch in der Leistungserbringung. Das ist mitverantwortlich das Denken ist mitverantwortlich aus der Finanzierung raus, oder? Und vor allem chronisch kranke Patienten, die haben halt nicht nur einen Hausarzt, sondern halt auch noch einen Spezialist, jemand aus der Pflege, aus der Spitex, wir haben mal im Spital. Die Prozesse zu optimieren, das braucht einen finanzierungsfreien Blick drauf. Du hast es vorne richtig gesagt. Die Leistungserbringer müssen den optimalsten Prozess von der Qualität und von der Effizienz festlegen. Und das soll frei vom Finanzierungsansatz sein. Und wenn der Prozess optimiert ist, dann soll nicht der Prämienzahler profitieren oder der Steuerzahler, sondern beide gleichmäßig.
Wie siehst du das?
Das ist, also es geht wieder um die gleiche Diskussion, oder? Ob jetzt die EFAS die Ambulantisierung fördert oder nicht. Und nein, dort sind wir einfach nicht einverstanden. Oder ich kann vielleicht ein Beispiel bringen von den Spitälern, oder? Viele Spitäler, also vor allem Grundversorger, die Spitäler, die nicht Privatspitäler sind, die sich Patienten über die Zusatzversicherung, das ist ein Markt, den ihr sehr stark bedient, weil mit dem verdienen ihr Geld, die wirklich alle nehmen müssen, die machen etwa 30% im Schnitt von ihrem Verlust. Und viele haben Defizit mit dem ambulanten Geschäft. Und nochmal, die Tarife, die sind nicht in EFAS drin, die werden sich nicht ändern. Also das ist nicht logisch aus unserer Perspektive, dass sich dort die Handlungsoption sehr stark verändert. Wir können, das ist übrigens auch eine Gefahr, die auch in einer Studie vom Bund erwähnt wird. Wir können sogar ganz anders argumentieren und sagen, im Gegenteil, die Anreize, jetzt auch was die Kantone anbelangt, verschieben sich sogar. Ich meine, die Versicherer finanzieren jetzt 74% vom stationären Geschäft. Kantone haben Defizit mit den Spitälern, wo sie oft auch noch Eigner sind und wo sie tragen. Sie könnten sich genauso gut sagen, ja, also wir ambulantisieren die jetzt erst recht nicht, weil das bringt uns noch mehr Defizit. Wir bleiben weiterhin stationär, lasten unsere Spitäler aus und verringern unser Defizit. Also dort, die Anreiztheorie, da gibt es unterschiedliche Ansichten für uns. Ist die Frage auch letztlich, wer steuert das Gesundheitswesen und wer soll das Gesundheitswesen steuern? Und dort sind wir halt sehr stark auch in der Sicht, zum sagen, wir wollen, dass das staatlich gesteuert ist, dass das über Regulierungen erfolgt, eben wenn Ambulantisierung, dann über Eingriffslisten und nicht über Anreize und über Macht von letztlich denen, die es dann auch finanzieren. Weil ich meine, wenn man mehr finanziert, will man auch mehr mitreden. Und das wissen wir, dass das bei den Krankenversicherern sicher auch ein Thema wird sein.
Ja, also ich höre das Argument auch immer wieder, oder die zahlen die jetzt mehr, also haben sie mehr Macht. Jetzt muss man die Aufgabenteilung im Gesundheitswesen anschauen. Krankenversicherer verhandeln Tarif, vereinbaren Verträge und die Leistungen begleichen am Schluss und Prämien kassieren. Das ist, in der Grundversicherung ist das der Auftrag vom Krankenversicherer. Macht entsteht dort, wo man das Gesundheitswesen gestaltet und die Versorgungssicherheit sicherstellen. Das machen Kantone. Und Kantone werden in Zukunft das nicht nur noch im stationären Bereich machen, sondern halt auch im ambulanten Bereich. Also, wenn man
von dem gibt es aber keinen Gesetzesauftrag, oder? Also, das ist auch, das hätte ich wählen machen.
Ja.
Hätte man sich einen Gesetzesauftrag im ambulanten Bereich überlegen?
Im Grundsatz kann man das heute schon. Es gibt schon Kantone, wo beispielsweise bei Spezialisten reglementieren oder limitieren zugunsten von Grundversorgern und Ähnlichem. Dann glaube ich nicht, dass ich glaube nicht an eine Machtverschiebung vom Kanton und zum Versicherer.
Auch Krankenversicherer, das würde ich auch nicht glauben.
und außerdem ist Zahlen nicht gleich Macht. Also das muss man vielleicht da sehen. Es wäre aber schade, wenn man die Chancen, die so eine Revision bringt, aufgrund von so Hypothesen, wenn sie denn nicht wird passieren. Weil mir fehlt ein bisschen die Fantasie, wie man sonst Themen wie integrierte Versorgung und Ambulantisierung, wie man die könnte vorantreiben, wenn man die Anreizprobleme nicht aus der Welt schafft.
Anderer Punkt, wenn es um Kostensenkung geht, die von den Befürwortern eingebracht wird, sind ja auch die Zusammenarbeit unter den verschiedenen Leistungserbringern, dass das ein Punkt sei, der doch ein bisschen hilfreich sein könnte. Ist das realistisch?
Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, also rund um die integrierte Versorgung. Heute diskutieren wir beispielsweise mit Spitälern über Hospital at Home. Also es sind kleine Eingriffe und dann geht man heim oder kommt Spitex. Und das sind ganz spannende Ansätze. Sehr spannend auch für Patienten, weil man ist dann lieber daheim. Nur, wenn man solche Verträge vereinbart, und die gibt es heute, dann führt das dazu, dass der Prämienzahler belastet und der Steuerzahler entlastet wird. Also wir machen das Gesundheitssystem besser, wir machen es im Ganzen günstiger, aber der Prämienzahler zahlt mehr. Und das würde man mit dem aus der Welt schaffen.
Ja, also eben, das habe ich vorher schon gesagt, oder? Es ist Die Tariffrage ist ja trotz allem nicht gelöst und die Tariffrage ist von EFAS nicht tangiert. Und wenn man einen Anreiz will verändern, dann müsste man in unserer Sicht differenzierte Tarife machen, wo man sagt, man stellt die Grundversorger besser, nämlich die, die Grundleistungen müssen bringen, die für uns wichtig sind, die zugängliche und eine niederschwellige Medizin für alle haben. Und das ist ja nicht der Fall. Und es ist jetzt auch nicht so, dass da Versicherer Hand geboten hätten, auch für teilweise die Erhöhung von diesen Tarifen. Und darum, ich verstehe, dass das euch ein Argument ist, aber das ist jetzt wie das, was ich nicht glaube. Ich glaube im Gegenteil, EFAS wird auch ein bisschen benutzt jetzt als Ausrede, um dann zu sagen, man muss eigentlich die wirklichen Probleme im Gesundheitswesen nicht angehen. Und ich meine, auch im Kontext, vielleicht im ganzen politischen Kontext, wo wir im Moment diskutieren, wir haben vor 4 oder 5 Wochen eine Motion oder ist verabschiedet worden, wo die Erhöhung von der Mindestfranchise fordert, also wieder etwas auch, wo zusätzlich Druck gibt auf die Bevölkerung, also und wo auch sehr stark natürlich unterstützt wird von eurer Seite, dann sind wir jetzt gibt's jetzt Diskussionen über die Vertragsfreiheit. Also das geht auch alles viel stärker in Richtung mehr Markt. Und ich glaube, wenn man wirklich das Interesse hätte an einer stärkeren Grundversorgung, dann gäbe es auch andere Wege, zum dort hinzukommen.
Die Kostenbeteiligung ist ein anderes Thema, tangiert eigentlich EFAS nicht, oder? Man kann für oder gegen eine höhere Franchise sein und trotzdem für oder gegen EFAS, oder? Ich bin aber völlig bei dir. Wir müssen nachher versuchen, die Chancen, die sich aus EFAS ergeben, auch versuchen zu ergreifen. Also Komplexpauschalen über verschiedene Leistungen erbringen, wo die Zusammenarbeit, wie du vorhin angesprochen hast, Nadja, zu forcieren. Die Idee von Pay-for-Performance-Komplexpauschalen über mehrere Behandlungsschritte, die Ideen sind alle in der Schublade. Nur aktuell kann man sie rausziehen, kann man sie einführen und muss Prämien erhöhen. Darum macht das auch niemand. Wenn das nachher möglich ist, dann führt das zu neuen Lösungen. Und ich glaube auch, dass die Leistungserbringer von dem profitieren. Darum sind sie auch durchgehend dafür. Ich glaube, es gibt keine Leistungserbringergruppe, die gegen EFAS ist.
Also, da noch mal schnell zum Einordnen. Am 24. November findet die Volksabstimmung zu der einheitlichen Finanzierung von stationären und ambulanten Behandlungen statt. Das ist die bedeutendste Reform vom Krankenversicherungsgesetz seit Jahrzehnten. Seit 2009 arbeiten die eidgenössischen Räte an dieser Reform. In der Wintersession 2023 hat sich das Parlament auf eine entsprechende Vorlage geeinigt. Da haben sich der Bundesrat und das Parlament klar dahinter gestellt. Gewerkschaft VPOD, der Verband für das Personal der öffentlichen Dienst, hat dann ihre Referendumsdrohung wahrgemacht und am 18. April 2024 sind knapp 57'000 gültige Unterschriften gegen die EFAS-Reform eingereicht worden. Auf das aber hat der Bundesrat die Volksabstimmung auf den 24. November 2024 angesetzt. Weil das ein Referendum ist, ist jetzt ein Volksmehr notwendig, damit die Reform in die Kraft treten kann. Bei den Parteien sieht es im Moment so aus. Die FDP, die Mitte, die GLP und die EVP sind für ein Ja. Die anderen Parteien, die sind alle gespalten. Bei der SP und bei den Grünen zum Beispiel findet man prominente Vertreterinnen und Vertreter im Ja, aber auch im Nein-Komitee. Wir haben in unserem allerersten SWIGA-Podcast die Altnationalrätin und Gesundheitspolitikerin Ruth Humbel im Studio gehabt, die sich mit dem SWIGA-Verwaltungsratspräsident Carlo Conti über das Gesundheitswesen unterhalten hat. Dort ist es natürlich eben auch um die EFAS gegangen, weil Ruth Humbel selber hat die 2009 eingereicht. Dazu hat sie uns in der ersten Folge Folgendes gesagt.
Wir haben im Moment noch die gute Situation, dass eigentlich alle Leistungserbringerverbände, Versicherer, dafür sind, für die einheitliche Finanzierung sind, dass eigentlich die Kantone nicht mehr dagegen sind, sondern weil wir pflegeintegriert das mittragen. Ich hoffe einfach sehr, dass die Allianz hebt. Und dann wird das Referendum von den Gewerkschaften keine Chance haben. Aber sobald natürlich die Allianz, insbesondere von Leistungserbringer, also Ärzteseite, Pflege, die Apotheker, Therapeuten, wenn die anfängt zu bröckeln und wird ins Referendumskomitee wechseln, dann wird es schwierig, so eine Abstimmung zu gewinnen.
Natascha, jetzt die Allianz, die scheint ja tatsächlich zu haben, oder? Wie siehst du das?
wenn der Druck zunimmt, vor allem im Bereich von der Pflegeheim und von der Spitex, und dort neue Tarife kommen, wo wir ja auch wissen, wie die Tarifgestaltung, also vor allem im stationären Bereich, wo es dann Pauschaltarif wird geben, wo in der Tendenz natürlich von den Kassen auch gedruckt wird. Und dort kann es einfach dann zu Schwierigkeiten kommen, eben einerseits fürs Personal, also wenn die Leute, wenn man spart, und das muss man, wenn man tiefe Tarife hat oder der Spardruck zunimmt, dann wird man weniger Personal oder schlechter ausgebildetes Personal anstellen. Und das ist das, wo nachher dann kann zu Qualitätseinbussen führen. Und das natürlich bei einem Teil von der Bevölkerung, wo aus unserer Sicht man sehr sorgfältig muss damit umgehen. Also die ältere Bevölkerung, wo eben auch zunehmend mehr wird in Zukunft, wo es verdient hat, auch, dass man auch politisch mit ihrer Sorgfältig umgeht.
Möchtest du da etwas entgegenheben?
Ja, also aus dem KVG wird verlangt, dass qualitativ hochstehende, aber auch effiziente Versorgung tarifiert wird. Das ist so. Die Erwartungshaltung ist so. Das kennen wir im ambulanten und im stationären Bereich auch schon. Ich könnte mich aber nicht erinnern, dass wir dort jetzt aufgrund dessen eine Zwei-Klassen-Medizin hätten. Wir haben alle Zugang, unabhängig von Herkunft, Vermögen, Bildung, Geschlecht oder weiss ich was, zu all diesen Leistungserbringern. Und von dort her, ich könnte mir sogar vorstellen, durch dass es eine Professionalisierung gibt mit einer eigenen Tariforganisation, wo Pflegeinstitut, Kantone und Versicherer drin sind, dass auch eine positive Entwicklung kann haben. Oder im Vergleich zu dieser Situation, wo heute nicht ganz so transparent ist.
Zusammengefasst, eure wichtigste Message als Stimmvolk, was die Abstimmung am 24. November angeht. Könnt ihr das nochmal schnell kurz und übersichtlich zusammenfassen, euer Standpunkt? Also Natascha, du sagst, wir sollen am 24. November Nein stimmen, weil...
Also wir sind gegen die einheitliche Finanzierung, weil wir nicht wollen, dass die Bevölkerung stärker belastet wird über längerfristig noch mehr steigende Prämien, über steigende Selbstkosten bei den Pflegeheimen und weil wir eine gute Versorgungsqualität wollen sicherstellen, vor allem im Bereich von der Langzeitpflege für die ältere Bevölkerung.
Und du, Daniel, du findest, wir sollen Ja stimmen, weil...
Wir sind für die einheitliche Finanzierung, weil wir glauben, dass so die ambulante Medizin gestärkt wird, die integrierte Versorgung gefördert wird, was sich positiv auf Qualität auswirkt und auf die Zeit prämiedämpfend auswirken wird.
Danke vielmals, Daniel.
Danke dir, Nadja.
Danke vielmals, Natascha.
Danke, Nadja.
Am 24. November wird über die einheitliche Finanzierung, also die EFAS, abgestimmt. Ich hoffe, euch, die zugelassen haben, hat das Gespräch geholfen, um eine Meinung zu bilden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.